Ich habe seit 2019 jede Woche auf LinkedIn gepostet, sozusagen. Das ist einfach die Kontinuität, weil das, was ich verkaufe, das, was wir verkaufen, das, was wir bieten, das, was ich erzähle, das möchte ich natürlich auch glaubhaft nach außen tragen. Und ich kenne auch alle Struggle, die dahinter hängen. Ja, einfach auch mal keinen Bock zu haben, sich nicht danach zu fühlen. Ich sage, Moritz, stell dir doch mal vor, wenn du den Traum da, McKinsey, BCG, wenn du den mal parkst, hat gar nicht gesagt einstellst, aber wenn du den mal zurückstellst, wo könntest du da stehen? Und statt dann sozusagen 50.000 Euro fürs Studium zu investieren, habe ich mit der Entscheidung, das dann zu machen, nach einem halben Jahr das gleiche Geld verdient gehabt, was irgendwie phänomenal war. Social Media, das will ich sagen, hat heute die Power, wir tragen die alle in unserer Hosentasche, uns zu den Menschen zu bringen, auf die wir Bock haben und die auch Bock auf uns haben. Wie geil ist das?
Ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Finance Data People, heute mit Moritz Neuhaus von Insight Consulting. Moritz hat extra den Weg von Berlin nach München auf sich genommen, um uns einmal über das Thema Personal Branding auf LinkedIn aufzuklären. Dieses Thema ist selbst in der trockenen Corporate Finance Branche mehr denn je relevant. Und wenn ihr wissen wollt, warum, dann verpasst diese Folge nicht. Viel Spaß beim Zuhören und beim Zuschauen.
Herzlich willkommen in München, Moritz.
Servus.
Heute haben wir eine besondere Folge, glaube ich. Ja, es geht viel um LinkedIn-Marketing. Ich kann ja ganz offen sagen, dass du wahrscheinlich einen sehr, sehr wesentlichen Einfluss auf die Radial-Brand genommen hast, nachdem du mich 2024 überzeugt hast, in meinen LinkedIn-Auftritt zu investieren, was unserem Branding sehr, sehr gut getan hat und wo ich auch sagen muss, dass das Enablement dazu geführt hat, dass ich es, glaube ich, zumindest halbwegs verstanden habe. Also an der Stelle erstmal ein herzliches Dankeschön als Opener.
Ja. Danke, ja, aber ich sehe es jetzt auch, ich bin es erstmal hier, ich sehe auch die Substanz, ne? Und die habe ich damals auch gesehen in dir, in deinem Track Record, in der Kombination mit Wolf. So, ihr wusstet einfach schon damals, was ihr tut. Und das dann zu vermarkten, diese Substanz, auch mit einer Bereitschaft rauszugehen, das ist einfach. Mhm. So, das ist eigentlich genau das, was Spaß macht. Das ist genau aus meiner Sicht die neue Generation an Unternehmern, die einfach sagt, hey, ich spreche zu meinem Thema, nicht nur in der Vorlesung, sondern öffentlich, auf Kamera. Ich habe Formate wie Podcasts, ich gehe auf Veranstaltungen, aber ich denke das Ganze immer digital mit.
Wir werden gleich noch zu deiner Expertise sprechen. Ich wollte nur mal von vorne anfangen. Wir teilen ja so eine gewisse Affinität für alles, was einen Motor hat und laut ist. Ja, Turbo, genau. Ein schönes Fabrikat aus Zuffenhausen. Hol uns mal so ein bisschen ab. Du hast sehr früh schon gegründet, hast viel Motocross, Motorsport etc. gemacht. Geh einfach mal durch, was du so,
wo dein Drive herkommt. Ja. Motocross, ja. Ja, das war ehrlicherweise so mit 5 habe ich mein erstes Motocross-Motorrad gekriegt und bin dann so ein paar Jahre gefahren. Dann ist leider mein Dad, der in so einem Club war mit seinen Freunden, der ist ein bisschen so Altersgrenze schon dann 50 geworden und auf einmal hatten die alle mehr Knieprobleme und haben gemerkt, okay, sie können nicht mehr so umspringen wie 20, 30 Jahre davor. Und dann wurde ich auch in der Schule schlechter und dann war die Motocross-Karriere irgendwie so mit 12 schon wieder beendet. Aber sozusagen diese Leidenschaft zum Motorsport, die ist einfach sehr tief drinne. Ich bin da sehr privilegiert durch meinen Vater, der Autohändler ist, Gebrauchtwagenhändler im ganz kleinen Stil. Und die letzten 15 Jahre auch sehr viel Oldtimerhandel. Und durch diese Faszination für speziell auch Fabrikate aus Zuffenhausen durfte ich einfach mit ihm schon sehr viel erleben. So von Drifttrainings über Rennstrecken. So ist einfach eine Leidenschaft, die ich mit meinem Papa teile. Und deswegen mein erstes Tattoo hier. Das ist das Turbo-Tattoo und das habe ich ihm auch geschenkt. Zu seinem 65. Geburtstag hat er sich nochmal unter die Nadel gelegt.
Ach krass.
Vom gleichen Tätowierer an die gleiche Stelle. Und das wird uns immer verbinden.
Okay. Und sonst, du hast dann, glaube ich, in den 20ern schon gegründet?
Ja, ich habe BWL studiert, ziemlich planlos nach der Schule, nicht gewusst, was ich machen soll. Mich so an den Freunden orientiert, die ja älter waren und dann gemerkt, okay, BWL, voll Glück gehabt, ist irgendwie genau das, was mir Spaß macht, was mir liegt. Dann ist im Studium, ist mir alles sehr leicht gefallen, war auch keine schwere Uni. Ehrlicherweise war so eine kleine Privatuni in der Nähe von Frankfurt. Und dann bin ich nach China, so mit 20, für ein halbes Jahr nach Shanghai. Das war sehr prägend.
Da während dem Studium dann?
Oder? Ja, während dem Studium, so drittes Semester, viertes Semester. Das hat komplett meinen Horizont gesprengt. Weil ich dann aus meinem 1000-Einwohner-Dorf ohne Bäcker, ohne Metzger, mit nur einer Bushaltestelle raus bin und gedacht habe, okay, krass, Shanghai, nachts 3 Uhr, unter der Woche, 7-spurige Autobahn, Rush-Hour einfach, was ist das? So dieser Puls, diese Energie und dann haben die Dozenten uns da halt vor so ganz andere Challenges gestellt als zu Hause, haben die halt gesagt, okay, analysiert mal 2015, wie Mercedes-Benz, Daimler jetzt hier auf dem chinesischen Markt, wie die es machen wollen, so. Wir hatten zwar immer einen Tag die Woche frei und sind viel feiern gegangen, aber wir haben den Tag auch immer gebraucht, um in so einer projektbezogenen Gruppenarbeit halt drüber nachzudenken, was erzählen wir da in 2 Wochen. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist mega herausfordernd für mich, mich davor so 40, 50 Leute auf Englisch zu stellen und dann vom Daimler die Strategie, was wir da denken, runterzubrechen. Und dann habe ich das aber 2, 3 Mal gemacht und dann kam aus Hamburg ein Studierender auf mich zu nach irgendeinem Vortrag, den ich dann gehalten habe, und hat gesagt, Max hieß der. Und Max hat gesagt, hast du schon mal über studentische Unternehmensberatung nachgedacht? Ich dachte, was ist Unternehmensberatung und warum sollen das Studenten machen? So, gar keinen Plan gehabt. Und dann war ich zurück in Deutschland und hab beim FIFA-Zocken neben meinem besten Kumpel, der auch mit in Shanghai war, gesessen. Und der war dann schon so eine Woche vorher dann bei einer studentischen Unternehmensberatung an der TU Darmstadt. Und das war richtig, richtig spannend. Das ist die älteste deutsche studentische Unternehmensberatung, Junior Comtech. Mhm. Da war ich dann 4 Jahre aktiv, unter anderem auch so als Vorstand und bin da so in die Verantwortung für Marketing und Vertrieb gegangen. Und in dem Rahmen habe ich eigentlich als GBR auch so meine erste Firma gegründet. Eine Unternehmensberatung, weil du so projektbezogen dann teilweise auch für Continental, für BASF, für viele Mittelständler, die halt einfach Kapazität brauchen für damals 400 Euro Tagessatz, vielleicht 450. Dann junge Studierende, die ultra motiviert sind, die dir kostenlos da einen Projektpitch hinhauen und dann das abarbeiten. Also es war total geil, ne? Lernen sozusagen, ein bisschen Geld dafür auch kriegen, Erfahrungen sammeln, Referenzen sammeln. Und da habe ich gemerkt, okay, ich kann mich jetzt hier ausprobieren. Ich habe da eine tolle Fläche, in der ich auch mit Leuten Führung zeigen kann, Dinge ausprobieren kann, Personalgespräche und so. Das war die Grundlage, diese 4 Jahre dafür, dass ich dann einen YouTube-Channel gestartet habe zum Thema Consulting. So haben wir uns auch unter anderem mal kennengelernt. Ja. Den habe ich nach 6,5 Jahren jetzt zugemacht. Aber der hat mich 2018 in die Berliner Startup-Szene geführt. Und in der Berliner Startup-Szene habe ich dann gemerkt, krass. Ich denke hier, ich mache so mit Anfang 20, ich kenne so ein paar Leute, die sind schon bei McKinsey und BCG und so, und die erzählen dann ihre War-Stories, wie sie im Handelsblatt irgendwelche Projekte machen und so, nice. Aber in Berlin habe ich dann auf einmal 18-Jährige getroffen, die hatten nur Abitur und die haben 10.000, 15.000 Euro im Monat verdient, weil die sich einfach fokussiert haben auf eine Nische im Online-Marketing, weil die einfach ganz genau gecheckt haben, ey, das ist gerade in, das geht gerade, das biete ich an, das produktisiere ich. So, und dann habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Was mache ich falsch, ja? Dann hat mich schon wirklich auch so der Erfolg, den die hatten, und auch diese Macher-Attitude. Ich bin eher ein nachdenklicher Mensch, würde ich sagen, von der Zeit, so am Anfang eher ein Kopfmensch. Und das hat mich dann sehr krass so ins Machen auch gebracht, sozusagen. Okay, du kannst Dinge anpacken, du kannst schon viel früher was gründen, du musst nicht so lange warten. Und dann sozusagen ist mit Mitte 20 eben Insight entstanden.
Mhm. Das heißt aber, du hast während Bachelor- und Masterstudium durchgehend quasi diese studentische...
Ich habe keinen Master gemacht.
Ah, du hast gar keinen Master
gemacht. Ich habe keinen Master
gemacht. Du meinst 4 Jahre studentische Unternehmensberatung?
Ja.
Warst 4 Jahre Bachelor dann? Oder?
Ich hab im Bachelor angefangen damit. Mhm. Und ich habe dann wirklich gesagt, okay, eigentlich war mein Ziel, ich will zu McKinsey, ich will zu BCG. Und was ich dafür brauche, um da eine Chance zu haben, da kommst du ja nicht mit einem Bachelor von der Fresenius hin, ist halt noch irgendwie ein Studium an der LSE, irgendwie London, irgendwas Krasses so, und hab dann schon angefangen, irgendwie mit meinen Großeltern zu reden, kriegen wir das finanziert, wenn wir das irgendwie teilen und so. Und dann hieß es halt, du musst halt so einen Englischtest machen und du musst so Empfehlungsschreiben machen und so. Und ich habe dann gesagt, ey, alles easy, ich nehme mir jetzt mal hier so ein Gap hier, ich nehme mir mal so ein Jahr, die anderen traveln alle, ich arbeite ziemlich fokussiert, fast Vollzeit. Sowohl war ich dann Werkstudent bei Continental damals und ich habe teilweise noch im Fitnessstudio gearbeitet. Ich habe im Fitnessstudio abends gejobbt am Empfang und habe Handtücher rausgegeben, in Königstein. Continental, Fitnessstudio, und damit habe ich mir sozusagen die Fahrten von Frankfurt nach Darmstadt finanziert, weil das hat unfassbar viel Geld und Zeit gekostet, 3-4 Mal die Woche in der Spitze dann nach Darmstadt zu fahren und da halt kostenlos Vorstandsarbeit zu machen, darauf zu hoffen, dass man irgendwann mal, das hat ultra lang gedauert, bis wir das erste Projekt akquirieren konnten, bis da mal 1 Euro geflossen ist. Meine Eltern haben mich für verrückt erklärt. Die haben wirklich gesagt, Junge, checkst du, was du da für ein Geld ausgibst und für eine Zeit verballerst? Und ich habe für mich dann aber irgendwie so gemerkt, hier gibt's richtig was zu lernen. Das ist eine richtig gute Zeit. Ich habe extrem viel Podcasts gehört. Ich habe durch diese Auseinandersetzung auf den Fahrten mit den Podcasts irgendwann auch so viel Podcasts gehört, dass ich gedacht habe, okay, ich glaube, das kann ich auch. Ich habe jetzt so viel Dirk Kräuter und andere gehört. Ich sage, okay, so, ich habe jetzt ein bisschen was gelernt dadurch. Das ist echt ein geiles Format. Ich will das auch machen. Und also im Nachhinein war das sozusagen, wo jeder gesagt hat, gerade meine Eltern, du bist verrückt. Du checkst nicht, was du da vielleicht für einen Fehler machst. Ich habe mich damals nicht richtig, muss ich noch sagen, nicht richtig motivieren können, diese Empfehlungsschreiben da zu machen, mich wieder so theoretisch Richtung Uni zu orientieren. Meine damalige Freundin hat gesagt, irgendwas stimmt da nicht, du musst nochmal über dein Ziel nachdenken, weil das ist untypisch, dass du was sagst und dann ein Jahr lang, anderthalb nicht so richtig in die Puschen kommst. Und dann habe ich immer mehr in dieser Unternehmerszene Anschluss gefunden. Und dann war es auch ein junger Unternehmer, Behrendt hieß der, der auch schon super erfolgreich war. Und der gesagt hat, Moritz, stell dir doch mal vor, wenn du den Traum da, McKinsey, BCG, wenn du den mal parkst, hat gar nicht gesagt einstellst, aber wenn du den mal zurückstellst, wo könntest du da stehen? Und statt dann sozusagen 50.000 Euro fürs Studium zu investieren, habe ich mit der Entscheidung, das dann zu machen, nach einem halben Jahr das gleiche Geld verdient gehabt, was irgendwie phänomenal war. Mhm. Also im ersten Jahr Selbstständigkeit, das war irgendwie direkt sechsstellig, das war total krass, wo ich so dachte, okay, what is happening? Was ist hier möglich?
Warst du dann damals schon fokussiert so auf LinkedIn oder hast du alles Mögliche im Marketing gemacht?
Ich war am Anfang viel breiter. Also wir haben wirklich Mittelständler zu Strategie, zu Marketingstrategie, zu Vertrieb auch beraten. Viel breiter, was im Nachhinein auch wertvoll war, um diese Schnittstellen besser zu verstehen. Und durch meinen damaligen Geschäftspartner, der hatte die Grundidee, der ist mit 18 nach New York, hat wegen Visum da nicht sesshaft werden können, ist wieder zurück. Und der hat aber diesen hohen Fokus auf LinkedIn und Personal Branding für CEOs auch gehabt. Mhm. Und das haben wir so ein bisschen zusammengemerged, weil ich einfach gemerkt habe, okay, ich habe ein bisschen mehr die Führung und Vertriebsfähigkeiten. Er hat ultra selbstbewusst auch schon da echt coole Projekte verkauft an super spannende Leute. Er hat immer wieder tolle Türen eingetreten für uns. Und ich habe dann so ein bisschen eher dafür sorgen können am Anfang, dass wir halt drin bleiben in diesen Räumen. Ich habe trotzdem viele, viele Fehler gemacht, so auch in den Jahren danach, werden wir vielleicht auch noch kurz drüber sprechen. Aber ja, das war so ein bisschen mein Weg von Consulting, studentische Beratung, Selbstständigkeit und dann auf diesen hohen Fokus auf CEO-Branding, Thought-Leadership. Wir nennen es heute CEO-led Thought-Leadership. Und ich habe dann wirklich auch gemerkt jetzt, als ich die Entscheidung getroffen habe, die Firma halt vollständig zu übernehmen, die zweite Hälfte für relativ viel Geld zu kaufen, in einer extrem kritischen Phase, in der es stark bergab ging, in der ich eigentlich alles neu erfinden musste jetzt mit dem, was da ist, oder nicht mehr viel aufbauen konnte, sondern es neu erfinden musste. Und habe dann wirklich gemerkt, ich habe jetzt ein paar Dinge gesehen, ich habe Bock, also ich sehe das als großes Privileg, was wir machen. Und ich habe Bock, da das Potenzial für genau dieses Thema weiter auszubauen.
Mhm. Vielleicht nur mal einen Schritt zurück, was ich immer spannend finde. Viele erfolgreiche Unternehmer bekommen ja in einer bestimmten Phase extrem viel Gegenwind. Ja, und ich glaube, wenn jetzt dir deine Eltern sagen, irgendwie bist du bescheuert im Kopf, was machst du da eigentlich? Wie kam das bei dir an? Hat da der innere Drive einfach alles überwiegt und dir war das scheißegal auf gut Deutsch? Oder hattest du bewusst so einen festen Glauben dran, dass du das, was du machst, da richtig ist? Oder hast du dich bewusst dagegen gelehnt? Was war da der Treiber, dass du das durchgezogen hast?
Also ich bin niemand, der sich von Leuten, denen ich vertraue oder die mir nahestehen, irgendwie nichts sagen lässt. Mhm. So. Ich habe in dem Moment einfach gemerkt, ja, ich verstehe denen ihre Argumente. Und das sind natürlich Eltern, die haben natürlich Sorgen, die wollen natürlich das Beste. Und wenn es nach meinem Papa gegangen wäre, dann wäre ich vielleicht eher Autohändler bei Porsche geworden oder so, ja. Das habe ich gemerkt, das ist es nicht und habe schon einen inneren Kompass gespürt und habe gemerkt, nee, das ist das Richtige jetzt. Das ist das Richtige, das so zu tun, auch wenn es hart ist, auch wenn es irgendwie gerade keinen Sinn macht. Und eigentlich das Gleiche, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist jetzt in den letzten anderthalb Jahren auch gerade wieder mit dieser Entscheidung, die Firma alleine weiterzuführen. Was würde ich sagen, es war sehr hart, also viel härter in dem Vergleich. Viel härter, viel irrationaler, viel höhere Beträge. Ja, aber wenn ich was mache, so, dann, vielleicht ist es mein innerer Kompass. Vielleicht macht das alles erst in ein paar Jahren so richtig Sinn, ja. Ich kann es gar nicht so richtig ausdrücken.
Insight habt ihr wann gegründet?
Januar 20.
Januar 20. Also kurz vor
Corona. Kurz vor Corona und dann ging es richtig ab.
Ja, das war wahrscheinlich die richtige Zeit, oder?
Da wurden die ganzen Budgets von offline alle in online gedrückt. Keiner in Deutschland hatte Plan von LinkedIn. Wir haben schon 2019 angefangen, so gemeinsame Sache zu machen. Mein Mitgründer damals war halt mit vollem Fokus da drauf. Und dann haben wir gesagt, wann gründen wir die Firma? Haben das so ein bisschen vor uns hergeschoben. Haben dann schon in Dubai 2019 so viermal hintereinander jeden Monat da akquiriert und Gespräche geführt und so. Das war richtig, richtig spannend. Da auch krasse Leute kennengelernt. Auch schreckliche Leute kennengelernt. Also auch brutal übers Ohr gehauen worden. Aber ja, Januar 20 und dann ging es sehr hart ab.
Was war da in Dubai oder warum?
Das ist vielleicht die einzige Sache, die ich nicht so, die ich im persönlichen Gespräch teile, aber wo ich so sage, da gehe ich nicht rein.
Okay.
Aber in Dubai haben wir viele spannende Leute kennengelernt, unter anderem auch ein Kunden, Interessenten und auch einen Mentor. Und rund um diesen Mentor habe ich mich einfach sehr stark in den Menschen getäuscht.
Aber also habt ihr Kunden in Dubai gesucht oder hattet ihr da eine Firma oder was?
Ja, es ging los.
Ja, was war die Idee in Dubai?
Es ging eigentlich los, dass mein Mitgründer eingeladen worden ist, einen Vortrag zu halten auf so einer Krypto und Innovation oder Blockchain und Krypto Summit. Und das wurde auch nochmal verschoben. Wir haben erst dann beim Besuch gemerkt, warum. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir jetzt nach Dubai oder wenn er jetzt nach Dubai eingeladen wird, dann komme ich mit und dann machen wir halt Akquise. Weil was wir richtig gut schon konnten und was unfassbar gut funktioniert hat, ist halt damals über LinkedIn ultra spannenden Leuten, ja, Milliardären, Unternehmern Nachrichten zu schreiben. Und dann haben wir halt in jeder Woche, wo wir da waren, am Anfang in der ersten Woche 25 Meetings gehabt. Wir haben halt wirklich Scheichs getroffen, wir haben Mitglieder so der Königsfamilie getroffen, krasse Unternehmer im Facility-Management-Bereich, im Travel-Bereich, aus Indien, aus Pakistan, einer, der bei Shark Tank India unterwegs war und sind mit denen für 25 Euro Tee trinken gegangen, so in den Lobbys dieser Welt. Manche von denen haben uns auch einfach nur ihre Ferrari-Sammlung gezeigt, die wollten gar nicht wissen, was wir machen, haben die Ferrari-Sammlung gezeigt und haben gesagt, you German, bring me German company, bring them here, I give you 500.000 each. Haben wir noch so kurz ins Auge geguckt und gesagt, wollen wir das machen? Das ist schon echt lukrativ, ne? So ein deutscher Mittelständler, wenn der dann halt hier ansässig wird. Ich verstehe schon die Logik. Ah, wir haben zu wenig Ahnung von Steuern. Irgendwie ist es auch ein bisschen shady so. Wir machen irgendwie weiter unser Marketing-Ding.
Aha. Und dann habt ihr dann in Berlin gestartet?
Wir haben auf jeden Fall den Plan gehabt, das war schon vorher gesetzt, in Berlin zu starten, aber wir waren halt englischsprachig am Anfang, weil wir gemerkt haben, das Thema, wir konnten uns nicht entscheiden und es war so viel Nachfrage da. Wir hatten in UK Kunden, ein bisschen USA. Krass. Das war so viel Traction da, wenn wir englischsprachigen Content gemacht haben, die CEOs kamen aus der ganzen Welt auf uns zu. Okay. Und wir haben auch gemerkt, dass in der ganzen Welt relevant dafür da ist.
Das heißt, es war 2020 aber wirklich noch so eine Nische, wo es
gab, oder? Wir waren in Deutschland, würde ich sagen, wirklich die Ersten, mit die allerersten, die das Thema groß gemacht haben. Also 2019 hat da eigentlich noch keiner drüber gesprochen. 2020 ging es dann los, dass da andere auch dazukommen. Mhm. Celine von der People Branding Company ist eigentlich somit so das Beispiel, was sehr, sehr sichtbar ist mit Corporate Influencing und eher so ein bisschen auf die Konzerne auch fokussiert, die das sehr gut, sehr erfolgreich macht. Und sie war auch schon 2020, glaube ich, da.
Das heißt, euer Konzept war damals schon, dass ihr gesagt habt, es gibt CEOs, Vertrauen entsteht heutzutage über so eine Plattform, wo man sich entsprechend zeigt mit seinen Gedanken. Und wir machen jetzt sozusagen CEOs zur Personal Brand. Das war damals schon der Gedanke, oder?
Ich erzähle eigentlich seit 2019, 2020, egal ob ich Artikel schreibe, egal ob ich auf Bühnen stehe, ich erzähle eigentlich immer das Gleiche. Das hat sich nicht verändert. Das Einzige, was sich verändert hat, ist, dass die anderen mittlerweile auch das erzählen. Muss man einfach so sagen. Wir sind einfach viele drauf aufgesprungen so und treiben das Thema mit uns sozusagen. Sensibilisieren dafür, dass Deutschland da vielleicht noch Potenzial hat. Und die Amerikaner, es geht nicht jeder so stark auf USA ein wie wir, aber dass sie das anders machen, dass sie das radikaler machen, dass sie selbstbewusster als Unternehmer gerade auch in eine Personal Brand, in Meinungsführerschaft, das ist für uns die Weiterentwicklung davon, ja, investieren.
Hast du persönlich davor schon viel LinkedIn gemacht? Weil du hast dann sehr, sehr, sagen wir mal, ein großes Profil mittlerweile auch, aber oder ging das auch erst da dann los?
Ich habe durch meinen Podcast 2018 und auch durch den Kontakt in diese Startup-Szene und dann eben meinen Mitgründer, den ich kennengelernt habe, Anfang 2019, war LinkedIn halt sehr präsent und da war es normal, auf LinkedIn zu posten oder da ging das halt los und dann hast du alles, was du gemacht hast, auch auf LinkedIn promoted und wir haben die Zahlen ja gesehen, die waren ja einfach bombastisch. Also das sind sie auch heute teilweise noch. Es gibt ja nichts Vergleichbares. Und alle denken immer noch über die, so die falschen Fragen und gewisse Details nach und stehen sich so selbst im Weg, so haben sich so eine Krawatte gebunden, die so viel zu eng ist in dem Sinne, statt irgendwie einfach das zu machen, was logisch ist oder das zu machen, was sich richtig anfühlt. Und so war das bei mir auch immer. Ich habe seit 2019 jede Woche auf LinkedIn gepostet, sozusagen. Das ist einfach die Kontinuität, weil das, was ich verkaufe, das, was wir verkaufen, das, was wir bieten, das, was ich erzähle, das möchte ich natürlich auch glaubhaft nach außen tragen. Und ich kenne auch alle Struggle, die dahinter hängen. Ja, einfach auch mal keinen Bock zu haben, sich nicht danach zu fühlen, eine Trennung zu verarbeiten, einen Rückschlag zu verarbeiten, Mitarbeiter zu verlieren, Kunden zu verlieren. So die ganze Misere. Und trotzdem immer wieder auch sich zu fragen, okay, was heißt das für mich, unsere Company und diese Präsenz? Weil das ist einfach das stärkste Instrument, was ich habe, meine eigene Glaubwürdigkeit.
Das heißt, ihr seid dann 2020 mit ein paar Kunden gestartet, die ihr faktisch schon hatte.
2019 hatten wir schon so in der Selbstständigkeit ein paar. Dann haben wir das als GmbH zusammengelegt, Januar 20. So, das war der offizielle Startschuss.
Und dann ist es ja richtig hoch geworden schnell. Ne?
Ja, ja, ja. Dann war es so, dass wir am Anfang halt alles umgesetzt haben. Das heißt, der Kunde hat unterschrieben für ein Jahr und wir haben dann gesagt, okay, kriegst ein Team, wir machen das für dich. Dann waren wir aber, also dann ging das wirklich so ab, dass wir waren im Herbst 2020 waren wir Doppelseite Handelsblatt zu unserem Thema. Und dann habe ich über Herbert Diess geschrieben und über Tim Höttges. So den Kontakt hat auch mein Mitgründer klar gemacht und ich habe dann überlegt, was schreiben wir da, wie machen wir das, dass wir da mit Zitaten ein Ding setzen. Und danach kamen ultra spannende Firmen auf uns zu. So. Und das war dann schon.
Auf Basis von dem Handelsblatt.
Aber nicht der Handelsblattartikel war das Entscheidende, sondern es war wieder unsere Smartness, das auf LinkedIn richtig zu spielen. Und da habe ich eine eigene Präsentation zu, sozusagen zum Thema Media und LinkedIn, wie man das kombiniert, dass das Traktion kriegt. Da haben wir hunderttausende Leute mit erreicht. Und dann haben wir diesen Hebel auch genutzt und gesagt, okay, wenn halt so viele Kunden deswegen zu uns kommen, dann lass uns doch Ads schalten mit dieser Botschaft. So, mit jedem Traumkunden, mit dem ich spreche oder mit jedem zweiten, habe ich im Customer Journey Interview gemerkt, der hat den Handelsblattartikel gesehen. Die Leute vertrauen uns deswegen. Ah, okay, krass, mehr von dem machen, was Vertrauen bringt, mehr von dem machen, was Nahbarkeit erzeugt. Aha, okay, das ist gar kein Randomness, dass irgendwie das viral geht oder das, was gut funktioniert oder nicht. Da kann man sich vorher schon Gedanken machen, ja.
Wie habt ihr es geschafft, euch auf so viele verschiedene Persönlichkeiten und Branchen einzustellen? Also ich war ja damals auch sehr, sehr skeptisch, als wir die ersten Gespräche geführt haben und habe immer gesagt, das, was wir machen, ist so speziell vom Fachlichen her, dass wenn du keinen Accounting Transaction Services Background hast, dass man sich schwer tut, das zu verstehen. Aber ihr habt das auch als Feedback, das habe ich auch gesagt damals, wahnsinnig schnell irgendwie verstanden, was wir machen und wofür ich eigentlich stehe, bevor es ich selber eigentlich wusste, wofür ich stehe. Wie habt ihr, ist da ein System dahinter? Ist das einfach eigene Kreativität? Wie würdest du das beschreiben?
Also erstmal ist auch wichtig, nochmal kurz zu sagen, ich habe mir vorgenommen, ich will auch dir ein paar Fragen stellen, weil du hast ja diese Einblicke und sozusagen du hast es ja auch miterlebt und ich bin nicht der Einzige, der jetzt was hier einbringen kann. Wir haben das Geschäftsmodell ja dann gedreht. Wir haben ja dann 2021 haben wir gemerkt, die Nachfrage ist so groß, wir können nicht die Leute hiren und das für alle umsetzen. Das geht gar nicht. Die Nachfrage ist viel zu groß. Und dann haben wir gesagt, okay, und das ist das, was du erlebt hast in der Phase, das haben wir dann 2-3 Jahre gemacht, so haben wir eine extrem hohe Zahl an Referenzen aufgebaut, haben wir gesagt, wir coachen es. Du musst nicht nur als CEO kommen, sondern du musst einen Marketingmitarbeiter mitbringen und dem oder der bringen wir das dann über ein halbes Jahr, ein Jahr, manche waren auch 2 Jahre bei uns, bei. Und danach könnt ihr es. So, das heißt, wir hören auf, nach Gold zu graben, wir fangen an, die Schippen zu verkaufen. Warum das sozusagen jetzt auch nicht mehr das aktuelle Geschäftsmodell ist und warum ich eine nächste Evolutionsstufe gefunden habe, können wir gleich nochmal vertiefen. Aber wir hatten einfach in der Zeit, wo du da warst, in der Spitze 80, 90 Kunden parallel.
Mit einem Team von?
In der Spitze so 20, 25 Leuten. Wobei man aber auch sagen muss, Revenue-Team, also Marketing und Vertrieb, 6, 7 Leute in der Spitze. Ja, und das Operations-Team 12 Leute maximal. Also es war extrem spannend, extrem profitabel. Und das ist aber auch bis heute der Prozess, wo ich einfach sage, wir sind halt keine Agentur. So, warum nenne ich das ganze Consulting und muss mich da teilweise gegen mein eigenes Team, gegen meine eigenen Leute so ein bisschen stellen und sagen, wir sehen uns teilweise ein bisschen mehr als Agentur. Ich sage, die sind gerade auch dabei, noch stärker das Consulting gehen zu lernen. Und das heißt halt, die richtigen Fragen stellen, das Geschäftsmodell verstehen, den Unternehmenskontext verstehen. Eine Agentur, ein Vertreter sozusagen, der macht halt einfach, was du sagst, mehr oder weniger. Der hat diesen Kontext nicht, der stellt sich viele Fragen nicht. Und der macht es vielleicht auch für die Hälfte oder für noch weniger. Mhm. Und ich sag halt, okay, wir sind Berater. Wir sind sehr spezialisierte Boutique-Beratungen und wir haben auch Agenturleistungen, so die wir umsetzen.
Mhm. Ja, ich kann mich nur erinnern, dass du...
Aber deswegen, wie war es für dich?
Ich muss sagen, extrem challenging im Positiven, weil ihr schon jemanden aus der Reserve lockt durch die Fragen, weil du ja selber erstmal verstehst, wofür du eigentlich stehst, wer du als Personal Brand theoretisch sein kannst, wofür dein Unternehmen steht, wo es die Schnittmengen zwischen dir persönlich und deinem Unternehmen gibt und dann natürlich auch die ganze Beratung rund um, wie funktioniert der Algorithmus, wie muss man den bespielen, wie baut man einen Post richtig auf, wie stelle ich sicher, dass das immer hochqualitativ aussieht über entsprechende Bebilderungen und entsprechende Videos, wie baue ich mein Profil überhaupt erstmal richtig auf, also auch zu verstehen, so ich klicke auf irgendein Profil und klicke nach einer Sekunde wieder weg, weil es einfach tot ist, ja, oder schwarz-weiß ist gefühlt und dann gibt es halt andere Profile, wo du erschlagen wirst von Inhalt, von bunten Bildern und solchen Sachen. Also es war zum einen so irgendwie so wie eine Checkliste, die extrem professionell war, wo man sagt, das kannst du an deinem Profil ändern. So sollte dein Posting-Rhythmus sein, so baust du einen Post auf, Haken, Haken, Haken. Aber insbesondere das eigene sich auseinandersetzen mit seiner potenziellen Positionierung. Das fand ich eigentlich am spannendsten.
Die Frage ist ja dann auch, okay, das ist die innere Arbeit. Das ist das, wo man einfach, glaube ich, eine gewisse Bereitschaft braucht zu sagen, ey, ich stelle mich diesen Fragen, das ist ein Prozess. Wir widmen uns dem jetzt mal 2, vielleicht auch 4 Wochen. Wir machen eine Umfeldanalyse. Was hat es nach außen hingebracht für dich, wenn du jetzt mit ein bisschen Abstand drauf guckst?
Ich habe ja damals schon immer gesagt, dass ich nicht glaube, dass da jetzt irgendwie 3000 Leads über LinkedIn reinkommen, fairerweise. Das ist auch nicht der Fall, weil wir einfach ein Netzwerk-Business sind. Aber man merkt schon, dass die Bekanntheit von uns als Marke einfach extrem gestiegen ist. Also es hat irgendwo so einen Sogeffekt. Jeder, der hierher kommt in den Podcast zum Beispiel, kennt das Büro schon. Jeder, mit dem ich mich zum ersten Mal treffe, verfolgt seit 7 Monaten irgendwie die LinkedIn-Beiträge und erzählt dann mir proaktiv, wie stark Radial wächst, ja, obwohl ich eigentlich noch nie mit der Person gesprochen habe. Also Leute connecten sich mit dir persönlich, extrem persönlich, bevor du die Leute teilweise in Real Life siehst. Das ist eigentlich der Effekt, glaube ich. Und dadurch, dass unser Geschäftsmodell ja extrem davon abhängig ist und extrem davon lebt, dass du im richtigen Moment bei den Leuten im Kopf bist, wenn es zu einem Problem kommt, glaube ich, da könntest du jetzt irgendwie jede Woche da einmal anrufen und sagen, wie geht's dir so? Das würdest du in der Form nicht hinbekommen wie über eine Personal Brand. Ja. Weiß nicht, was bei euch die Best Practices aus unserer Branche sind. Ja, aber.
Ja, also es ist, glaube ich, genau das, viele denken erstmal so, ich mache das jetzt und dann kriege ich irgendwie Leads. Nee, es hat super viel mit dem auch Marketing- und Unternehmenskontext, den ich sowieso schon habe, zu tun. Also die Zeit, in der ich einfach nur auf LinkedIn posten muss oder indem ich da Leute anfrage und die schreiben mir zurück und dann kriege ich da Termine, it's over. So, du musst dich immer wieder fragen, okay, was ist gerade der Standard? Und der hat sich halt erhöht. Und wie komme ich über diesen Standard? Durch KI, durch Automationen ist halt sowohl eine Durchschnittlichkeit im Content jedem zugänglich geworden, aber gleichzeitig ist auch nichts Besonderes mehr, irgendwie eine individualisierte Nachricht von jemandem zu kriegen. Das war halt anders. So, weil 2019 haben diese CEOs in Dubai oder auch alle anderen in Europa, in den USA, die haben halt keine guten Nachrichten gekriegt. Da war halt nicht viel los. So, und heute ist es halt anders. Heute kotzen die halt, wenn die ihr Postfach aufmachen. Und ist wieder die Frage, wie steche ich da raus? Was ist auch meine Unternehmens- und auch meine Markenphilosophie? Private Equity, habe ich viele getroffen, die wirklich aus einer Zeit kommen, wo sie sagen, hey, in den besten Jahren, in den 90ern, teilweise noch 2000ern, wir hatten nicht mal eine Homepage. Man kannte uns einfach. So, warum dieses Marketing? Warum dieses Anbietern? So. Und da finde ich es auch mal wieder ganz spannend. Ja, der Zeitgeist hat sich halt verändert, ne? Aber selbst auch so McKinsey. Wenn du vor 10 Jahren zu einem McKinsey-Berater gesagt hättest, ihr werdet auf LinkedIn Werbeanzeigen schalten, hätten die gesagt, niemals, das passt gar nicht zu unserer Marke. Aber heute drücken die da Hunderttausende von Euro rein, jeden Monat, um top of mind zu sein, um im Kopf der Entscheider zu sein, weil sie wissen, es geht um so große Warenkörbe, dass es sich lohnt. Weil die haben einfach die Basismetrik verstanden, Customer Acquisition Costs versus Lifetime Value. Und die meisten geben zu wenig aus, machen es deswegen auch nicht richtig, kommen nicht über die Wirkungsschwelle und haben deswegen auch nicht das Ergebnis, was sie sich wünschen.
Jetzt, ich höre schon die Frage von vielleicht dem Publikum oder den Zuhörern, lohnt es sich überhaupt jetzt noch zu starten?
Ja, Gegenfrage ist halt sozusagen, wie viele Leute in deiner Branche oder das Thema, was du besetzen willst, kennst du, wo du sagst, die machen einen richtig guten Job? Wenn das 3 bis 5 sind, ist es schon viel. Und dann ist halt immer wieder die Frage, heute ist die Positionierung halt wichtiger geworden. Ich kann halt auch nicht mehr mir so wenig Mühe geben wie noch vor ein paar Jahren. Viele Nischen sind halt schon besetzt. Ich habe auch keine Chance, einfach zu sagen, ich will für Unternehmertum stehen. Das hat noch nie funktioniert. Ich muss mir halt Gedanken machen, wie positioniere ich mich? Wir haben so mittlerweile so ein Thought-Leader-Framework entwickelt. Also ganz simpel, schockierend simpel, aber aus meiner Sicht die erste Anordnung, wie halt gewisse Leistungen, wie ein gewisses Vorgehen einfach Sinn macht, so wie ich einen Impact kriegen kann, sofort Leadership.
Ja, das muss man auch sagen. Ich war ja der Prozess ist schon sehr durchdacht, muss ich sagen, ne? Weil du erstmal guckst, dass organisch dass mit dem Profil erstmal was passiert, dass irgendwo klar ist, was.
Du hast noch den Vorgänger erlebt, der darauf aufbaut. Das war CLB5, C-Level Branding, 5 Schritte. Und das habe ich jetzt nochmal weiterentwickelt mit dem Team.
Okay. Dann können wir jetzt direkt einsteigen beim Thema, wie hast du Insight verändert? wenn du sagst, das Produkt hat sich verändert, da stand ja, glaube ich, ein sehr, sehr anstrengender und langwieriger Prozess hinten dran. Das heißt, ihr wart quasi, wo wir vorhin quasi kurz abgebogen sind, ihr wart 25 Leute, ihr hattet 80, 90 Kunden auf ein Operations-Team von 15, 17, 12 Leuten. Hinzu, was es jetzt heute ist, was ist in der Zeit passiert, die dir auch dich sehr, sehr stark verändert und geprägt hat.
Ja, also ist mir ganz wichtig zu sagen, alles, was ich jetzt sage, ist nicht sozusagen so der eine Grund und es ist nicht möglich, das auf eine Ursache runterzubrechen, gerade wenn jetzt die persönliche mitgenannt wird, die ich aufzähle, sondern es ist eine Verkettung von ganz vielen Dingen. Und ein Element war halt, wir haben 400.000 Euro im Jahr für Neukundenakquise ausgegeben und wir hatten dieses Businessmodell, komm rein, wir befähigen dich, und dann hatten wir aber ein Retention-Problem. Wir wussten nicht, wie wir nach einem Jahr oder zwei mit den Leuten weitermachen, weil das Teil des Versprechens ist, ich bringe dir Angeln bei und sobald du die ersten Fische an deiner Angel hast, sagst du, geil, hat geklappt, Leistungsversprechen eingelöst. Und wir haben es damals nicht geschafft, nachfolgende Leistungen zu bauen. Also Retention war ein großes, großes Thema, wo wir gemerkt haben, die Akquise ist zu teuer, der Customer Lifetime Value passt nicht und die Customer Acquisition Costs sind zu hoch. Dann hat der Markt auch angefangen, sich zu drehen. Die wirtschaftliche Trübung hat so 21, 22 eher dann eingesetzt und plötzlich, ich weiß noch, August 22, da habe ich 700.000 Euro an neuen Aufträgen reingeholt in dem Monat. Und das hat uns auch dann für 3-4 Monate nicht mehr richtig die Ergebnisse danach sehen lassen. Weißt du, dann liefen die Monate danach nicht gut. Da hätten wir eigentlich Strukturen abbauen müssen. First-Time-Founder, würde ich auch sagen, war für mich ein großes Ding. Das ist meine erste richtige Company. Und dann wird die Firma kleiner. Dann sind wir irgendwie, haben wir gemerkt, okay, wir müssen kleiner werden. Und auf einmal waren wir nur noch 15 Leute. Dann konnten mein Mitgründer und ich, mein Partner, mit dem ich 50-50 war, konnten wir uns nicht mehr so richtig aus dem Weg gehen teilweise. Und dann wurde auch immer klarer, dass es einfach Sinn macht, dass einer die Firma weiterführt. Dann haben wir auch gemerkt, wir können, die Freundschaft ist in die Brüche geraten leider. Wir können nicht mehr richtig miteinander reden. Dann ging eine Mediation los. 4 Monate oder 5 sogar. Und dann, ja, muss ich mich entscheiden. Nehme ich das Geld und gehe raus und nehme Wettbewerbsverbot oder vice versa. Sozusagen zahle ich ein bisschen Geld dafür. Und da durfte ich auch lernen, dass wenn du in der Firma 50-50 bist und wenn du das Gefühl hast, du bist der, der irgendwie mehr macht oder sagen wir einfach mal, der, für den die Firma mehr wert ist, dann musst du mehr dafür zahlen. Das hat mich total schockiert. Das hat mich total schockiert, weil ich dachte, ich gebe hier so viel Gas, ich mache hier so viel mehr, so aus meiner Sicht, ja. Das muss ich doch jetzt irgendwie lohnen. Und dann zahle ich irgendwie nochmal irgendwie einen deutlichen Betrag mehr, um jetzt diese Firma zu kriegen. Das kann doch nicht wahr sein. Und ich wusste halt, okay, es geht bergab. Wir müssen mit kleineren Umsätzen klarkommen. Wir müssen die Firma umbauen. Wir müssen uns neu erfinden. Und dieses Neuerfinden, also ich habe dann den Deal gemacht und ich habe dann gemerkt, okay, ich muss Strukturen abbauen. Ich muss dieses Büro, was uns 240, 250.000 Euro im Jahr gekostet hat in der Spitze, haben wir viel zu viel Kapazitäten aufgebaut, ich muss das loswerden. Ich konnte teilweise Leute, die mir wichtig waren, die richtig gut waren, die 3, 4, 5 Jahre mit uns gewachsen sind, ich konnte die nicht halten, weil die weiter wollten, weil das die erste Karrierestation war, weil das Wachstum der Firma dann nicht gepasst hat auf den ihren nächsten Schritt, Lebensweg. Ich habe Leute abgefunden, habe Abfindungen bezahlt, unsere Finance-Struktur war insane. Wir hatten eine riesengroße Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung. Die hat uns einen 6-stelligen Betrag jedes Jahr rasiert. 6-stellig.
Hoppla.
Hoppla, ja. Also wir haben Strukturen aufgebaut, die wir uns eigentlich gar nicht leisten konnten. Und das zurückzubauen, das hat sehr viel Kraft gekostet. Aber ich habe eben gesagt, okay, wenn ich es mache, dann will ich es all in machen. Und selbst wenn ich da jetzt für einen mittleren 6-stelligen Betrag auch bezahlen muss für diese zweite Hälfte der Firma.
Keine Bank. Du hast ja auch noch eine Finanzierung wahrscheinlich.
Keine Bank hätte mir da Geld gegeben in der Situation, in der wir waren. Wir waren mehrfach kurz davor, dass wir liquiditätsmäßig auch so schlecht dastehen, dass wir es nicht gut gemanagt kriegen. Und dann habe ich glücklicherweise von meinem Vater ein Darlehen gekriegt und von einem Kunden, von einem Freund und Mentor. Und die haben mir das finanziert. Krass. Das stotter ich jetzt ab. Aber auch dieser Umbauprozess jetzt seit 1,5 Jahren hat viel länger gedauert, als ich dachte. Weil ich habe halt das Team dann neu aufgestellt. Ich habe die Dienstleistung eigentlich wieder zurückgedreht. Das heißt, wir setzen jetzt wieder um. Wir machen jetzt Ford Dealership as a Service. Das ist wieder eigentlich das, was wir in den Anfangsjahren gemacht haben. Die Positionierung als Leistung und Fotoshoot und Videoshoot, das ist immer gleich geblieben über die Jahre. Aber es ist halt nicht mehr dieses Befähigen. Sondern ich habe die Eintrittsschwelle an Kunden höher gesetzt. Dass ich einfach sage, okay, Unternehmer, branchenagnostisch, ab 5 Mio. Jahresumsatz. Und angestellte C-Level ab 20 Mio. Verantwortung. So. Und dann geht es noch um ein paar persönliche Kriterien, was die mitbringen müssen, was mir bei denen wichtig ist, damit ich einfach mittlerweile sagen kann, ich weiß, es funktioniert. So, und da kommen jetzt 10, vielleicht nächstes Jahr 15 Kunden mit dazu. So, und wir machen halt einfach entlang des Thought Leader Frameworks, kann man uns auf der Homepage sehen, insight.berlin, kann man einfach mal auf Framework klicken, dann sieht man so diese Bestandteile von Positionierung über Content Creation bis hin zu Thought Leader Ads, klassische PR, wird jetzt auch mehr Kolumnen zu schreiben, auf Bühnen die Leute zu positionieren, auf Veranstaltungen, bis hin zu Podcast, YouTube-Channel ist dann eher schon fortgeschritten, auch sowas zu positionieren. Das machen wir dann mit Partnern, die Umsetzung. Und den CEO, den Thought Leader auf Veranstaltungen zu begleiten. Eben ganze Keynotes mitzuschneiden und dann wieder zu überlegen, wo in der organischen Content-Produktion auf LinkedIn oder wo auch in Thought Leader Ads wird das Ganze wie ausgespielt.
Das heißt, ihr seid eine Profi-externe Marketingabteilung für
genau, wir sind wie so eine Art
seine Personal Brand oder ihre Personal Brand.
Genau, also es folgt immer Unternehmenszielen. Es zahlt immer auch die Company, aber wir sind letztendlich, der Kunde, der CEO hat einen Ansprechpartner, mit dem er jede Woche spricht und der koordiniert für ihn alle Gewerke.
Und war das für dich klar, als du die Firma wieder zurückgekauft hast, dass das der Weg ist oder hat sich der auch so beim Doing ergeben?
Kann ich nicht eindeutig beantworten. Ich habe viele Thesen auch gehabt über die Jahre. Eine These war auch sehr stark damals auf LinkedIn zu setzen. Das ist nicht so richtig belohnt worden. Ja, weil es halt auch immer mehr Anbieter gab zu dem Thema, ne? Weil halt immer mehr Leute gecoacht haben auch. Also ich habe davor schon auch ein paar Hypothesen gehabt, die nicht aufgegangen sind, ne? Und dachte halt erst so, wir können so eine Agentur mit Fokus auf LinkedIn werden, weil LinkedIn und was man da macht. Aber bis ich so gemerkt habe, nee, ich muss an der Person bleiben. Ich muss an diesem CEO bleiben und ich muss die Thought Leadership von dem mit meinem Team aufbauen. Dass die Leistungen so sind, wie sie jetzt sind, das war viel Trial and Error. Das war viel Iterieren, viel Anbieten und auch merken, passt das, löst es wirklich ein Problem, verkaufen, umsetzen, merken, ah, okay, krass, das ist jetzt hilfreich, das ist jetzt gut, das müssen wir als Leistung ergänzen. Da müssen wir die Mitarbeiter jetzt eigentlich noch mit dem Performance-Marketing anders schulen. Wie machen wir das? Wo holen wir Dienstleister rein? Was machen wir selber in der Wertschöpfung? Was machen wir mit guten Partnern? Wer sind die richtigen Partner? Diese Komposition so hinzukriegen, das ist, glaube ich, auch unser USP. Also ich kenne keinen, der das Gleiche macht. Ich kenne keinen, der das auf dem Niveau macht.
Was persönlich bei dir passiert in der Zeit?
Boah. Unfassbar viel. Also ich glaube, ich bin zu großen Teilen nicht mehr der Mensch, weil ich es nicht mehr sein wollte, der ich da war. Ich glaube, in dieser starken Wachstumsphase, wo wir uns verdreifacht und verdoppelt haben, dann year to year, da bin ich auch sehr krass so lost gewesen. So, ich habe dann sozusagen, ich war die ersten Jahre so von 16 bis Mitte 20, war ich immer in sehr langen Beziehungen. Zwei lange Beziehungen waren das und dann habe ich gemerkt, okay, Berlin, ausleben, irgendwie feiern, Gas geben und so, Alkohol, Drogen ausprobieren, solche Sachen, da bin ich auch schon echt ein bisschen abgedriftet in der Zeit und so eine Mischung aus sozusagen Arroganz auf Basis des Erfolgs vielleicht und zu wenig Kontakt mit mir selber. So, und jetzt, wo ich so merke, okay, ich investiere da viel mehr Zeit und ich bin da ganz anders bei mir, ich kann da ganz, ganz klar so auch über mich sagen, wie es war, bin meinen Weg gegangen, so ich sehe das als wie eine Art Tattoo oder wie eine Art Narbe, die einfach da ist. So, und ich kann die mittlerweile mit Achtung, Stolz ist jetzt schon fast wieder zu viel, aber ich kann das selber anerkennen, dass ich so war, dass ich mich entschieden habe, anders zu sein. Und das, glaube ich, ein Teil von dem, was ich immer war, dass das auch immer da war und jetzt nochmal stärker zum Vorschein kommen darf. Deswegen viele Trennungen gehabt, kurze, lange Beziehungen, viel ausprobiert. Und jetzt habe ich so das Gefühl, jetzt komme ich so mit immer mehr Ruhe auch bei mir an. Und auf einmal, auch die letzten Monate waren schon wieder ganz anders. Dieses Jahr war so ein Jahr der Transformation. Aber dieses Jahr auch nochmal mit tollen Ergebnissen jetzt aus dem Jahr gegangen.
Ja, ich hab dir schon gesagt, als du hier reinkamst, dass du extrem fit aussiehst.
Coaching auch da nochmal angefangen. Ja, ich bin bei MTM, das ist so in Berlin. Es waren auch ganz früh mal Kunden von uns, Malte und Max. So ja. Richtig geile Typen. Ultra die Maschinen. Und die haben so ein Personal Training Konzept, was ich ultra feier. Also mach da einmal im Monat Fettanalyse, Coaching für Ernährung, Coaching für Training. Das hat mir so viel gebracht. Also es hat mir so viel gebracht, auch da einfach einen guten Partner zu haben. Ne? Selber für mich auch nochmal mehr Geld auszugeben. Nicht für Lifestyle Party Urlaub, sondern für wirklich meine Persönlichkeit, für wirklich die Dinge, die mir gut tun, für Massage, für ja, Coaching, einfach richtig gutes Coaching, richtig gute Leute, die auch nicht nur erfolgreich sind, da habe ich mich lang so nachgesehnt und gedacht, ich verstehe auch, dass ich das Business zum großen Teil gemacht habe, weil ich es immer spannend fand, mit hochrangigen Leuten zu tun zu haben und nah an denen dran zu sein, viel von denen zu lernen, tief in die Persönlichkeit zu gehen, großes Privileg, so viel von denen erzählt zu bekommen. Aber sozusagen jetzt auch mir mehr Vorbilder genommen zu haben, wo ich einfach sage, mein jetziger CEO-Coach, der ist halt Mitte 40, 3 Kinder, alle von einer Frau. Auch das ist so ein Ideal, wo ich einfach sage, okay, das ist, wie ich leben will. Das ist, wie ich sein will. Ich muss mehr Zeit mit Männern verbringen, die da sind, wo ich sein will.
Ja klar, dein Umfeld bestimmt am Ende, wer du bist im Zweifel. Ja, das ist in der Tat so. Du hattest vorhin noch dein Podcast erwähnt, den du in deiner studentischen Zeit damals noch ins Leben gerufen hast oder danach, kurz danach, In Up Out hieß der ja. Durfte ich auch schon zu Gast sein. Jetzt hast du entschieden, das einzustampfen und auch das neu zu machen. Hol uns mal ab, was die Leute in deinem jetzigen neuen Podcast erwarten.
Ja, also ich bin da sehr froh über das Format. Ich meine, uns hat es zusammengebracht. Es hat mich zu vielen tollen Menschen gebracht. Ich habe aber auch gemerkt, dass ich nicht mehr so richtig mit Begeisterung dahinter stand, als ich so über 300 Folgen da gemacht habe und auch gemerkt habe, so diese Consulting-Begeisterung, die hat einfach, ich habe jetzt alles gefragt, so gefühlt, es ist nicht mehr so interessant. Da habe ich mich zurückgezogen, mit meiner Marketingleiterin ein bisschen nachgedacht und haben wir, glaube ich, jetzt ein neues, viel spannenderes Format auch wieder gemacht. Das heißt Elevating Leadership Personalities. Es gibt eigentlich nur eine Regel. Ich darf alles fragen, was ich will. Darf es auch einmal sagen, das beantworte ich dir nicht. Und beim zweiten Mal ist das Interview vorbei. Ich interviewe nur Leute, die auch wieder ehrlicherweise so in unsere Zielgruppe passen. Also so Unternehmer, so ab 5, lieber 10 Mio. Jahresumsatz. Oder auch Top-Manager, wirklich Top-Manager. Und da war jetzt dann zum Beispiel der Nikita, den du auch kennengelernt hast, dabei von Fahrengold. Da war der Randstadt-CEO mit dabei. Und mit diesen Leuten dann drüber zu reden, okay, bist du schon mal fremdgegangen? Weiß nicht, was macht Geld mit dir? Wie ist es, ein Unternehmen an die Börse zu bringen? Ja, hast du Selbstzweifel? So, erzähl mir ein bisschen was von deinem Therapeuten. Das ist eine gewisse Haltung, mit der man dann auch da auftreten muss, ne? Wo ich sage, okay, da zeigt sich dann vielleicht auch, bin ich Leadership Personality oder nicht? Und es kommen jetzt ultra spannende Gäste. Also es kommen wirklich so tolle Leute. Europa-Geschäftsführer von einer großen Neobank kommt jetzt. Ich war gestern mit einem Kunden essen, den ich da auch sehe. So ein geiler Typ. Also einschalten lohnt sich. Wenn das jetzt ausgeschrieben wird, könnten die Folgen auch schon fast da sein.
Ja. Was spornt die Leute da an, so offen zu sein, denkst du?
Ein bisschen vielleicht das ist die Challenge. Und die Grundidee ist halt auch, ich glaube, es gibt so viele Podcasts. Ein paar wurden jetzt glücklicherweise wieder eingestampft sozusagen. Vorher hatte der PwC und was weiß ich, hunderte Podcasts und so, die konnten alle gar nicht genug machen. Jetzt wurden die durch Kostenreduktion alle auch mal wieder ein bisschen auf den Boden der Realität gebracht. Aber es gibt halt so viel oberflächlichen Mist, wo halt einfach langweiliges Zeug gefragt wird. So, und die Leute trauen sich dann einfach nicht tiefer zu gehen. Das ist so wie ein schlechter Vortrag auf so einem B2B-Event, wo so eine Unternehmenspräsentation vorgelesen wird. Das ist so, es wird so fahrlässig mit der Zeit der Leute umgegangen, dass ich so sage, okay, meine Haltung ist einfach, ich will Gespräche führen, auf die ich mich freue. Ich will auf Personen zugehen, die einfach sagen, ich habe da Lust drauf, ich bin da bereit, Dinge zu teilen. Und ich habe kein Problem damit, dass ich heute viel Geld verdiene, aber auch vielleicht mal ein Praktikum bei Bayer gemacht habe und Fässer gerollt habe oder im Fitnessstudio gearbeitet habe oder so. Ja, also ich glaube, das sind die Geschichten, die halt einen Unterschied machen. Das sind kleine, teilweise banale Details und es geht halt tiefer. Ich mag halt einfach Tiefgründigkeit und damit versuche ich tiefer zu gehen.
Abschlussfrage vielleicht an alle, die mal planen zu gründen. Du hast vorhin gesagt, du hast viele Fehler auch gemacht und stehst dafür auch gerade und hast aber dadurch ja auch, sage ich mal, den Moritz aus dir gemacht, der heute hier sitzt. Hättest du irgendwas anders gemacht oder was rätst du anderen, wenn die dich fragen, wie ziehe ich jetzt so einen Laden auf?
Boah, ist eine echt tricky Frage. Ich habe die auch oft gestellt und ich habe so über diese Frage auch viel nachgedacht. Der eigene Weg, so da sitzt eigentlich keiner und sagt, da hätte ich was groß anders gemacht. Ich kann schon sagen, da gibt es ein paar Dinge, die waren richtig scheiße. Die hätte ich mir gerne erspart. Also klar kann ich heute drauf gucken und sagen, die Traits, die ich haben will, die Fähigkeiten und die Vision, die ich von mir und meinem eigenen Leben habe, die kriege ich nicht geschenkt, sondern das ist der Preis, den ich dafür zahle. Und dieser Preis, dieser geformte Charakter, der wird durch Leid geformt, der wird durch Misserfolge geformt, der wird durch absolute Ausnahmesituationen geformt, in die ich mich selber gebracht habe. Wenn ich könnte, würde ich mir die Situation gerne ersparen. Und ich würde die auch gerne jedem ersparen. Das ist manchmal so, weißt du, so mein Datingverhalten war eine Zeit lang so absolut toxisch. So, wo ich sage, da habe ich Menschen verletzt, da habe ich Dinge gesagt, auf die ich nicht stolz bin. Das hätte ich mir und anderen super gerne erspart, sage ich einfach mal. Da hat keiner was von, dass das so schmerzhaft sein musste. So in dem Sinne. So, deswegen, da gibt es viele kleine und große Sachen, die ich sehr gerne mir erspart hätte, die ich sehr gerne anders gemacht hätte, die ich sehr gerne leichter und früher geblickt hätte.
Haben wir noch irgendwas vergessen?
Du bist der Chef hier.
Ich finde es wahnsinnig spannend und
ja. Eine Sache wollte ich noch erzählen, ja, weil mich natürlich, die sind ein kleiner Flex, aber die fasziniert mich so sehr, weil ich die jetzt auch gerade erlebt habe, wo ich so merke, wo alles wieder so zusammenkommt. Ne? So, ich habe am 7. November eine Nachricht gekriegt, LinkedIn Inbound, von einem CEO, da hat er mich per Sie angeschrieben und so, sehr geehrter Herr Neuhaus, würde gerne mit Ihnen über CEO-Positionierung sprechen. Das ist der CEO von einer 1,5 Milliarden Company. So, der hat so 13.000 Mitarbeiter und der schreibt mir über LinkedIn direkt, so dass er reden will. 13 Tage später hat er einen Vertrag unterschrieben. Gestern Abend habe ich mich mit dem zum Abendessen getroffen hier in München. Und ich erzähle es nicht, um zu flexen oder vielleicht auch ein bisschen, ja, aber ich erzähle es vor allen Dingen, um zu erklären, was halt möglich ist und was halt der Preis ist, den ich zurückkriegen kann. Und das, sowas erlebe ich, ja, wo ich einfach sage, wow, insane, so wie schnell man die Leute dann mit 2, 3 Terminen überzeugt kriegt, da Geld in die Hand zu nehmen, die Story anzuvertrauen und. Da müssen ein paar Dinge auch passen. Das ist nicht nur LinkedIn-Content, sondern es ist diese ganze Sphäre, es ist diese ganze Reputation, die irgendwie auf was aufgebaut hat. Es ist auch ein bisschen Glück, ist vielleicht auch ein bisschen Zufall, ist auch ein bisschen Nasenfaktor dann vielleicht. Aber auch bei meinen Kunden erlebe ich, dass sowas einfach passiert. Und das ist für mich halt der Ansporn zu sagen, egal wie schwierig es ist, bei dem LinkedIn-Game, bei dem Personal-Branding-Game, wenn das der Preis ist, bin ich bereit, das zu investieren. So, weißt du, diese Momente, dieses Abendessen, diese Gespräche, zu verstehen, was der für einen Weg gegangen ist, der hat diese Company innerhalb von 6 Jahren von 800 Mio und 8% EBIT auf 1,5 Milliarden und 15% EBIT gebracht. Der hat den Gesellschaftern eine Milliarde an Wertzuwachs in einem Jahr jetzt erzeugt. So, wie geil ist es, mit solchen Leuten, die meine Zielgruppe sind, für die ich mich entschieden habe, Zeit zu verbringen? Vielleicht haben die Leute, die zuhören, eine andere Zielgruppe, vielleicht faszinieren die andere Leute. Aber Social Media, das will ich sagen, hat heute die Power, wir tragen die alle in unserer Hosentasche, uns zu den Menschen zu bringen, auf die wir Bock haben und die auch Bock auf uns haben. Wie geil ist das?
Jetzt fällt mir doch nur eine Frage ein. Glaubst du, dass das die nächsten Jahre so bleiben wird? Oder wie seht ihr euer Geschäftsmodell sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln?
Persönlichkeit ist immer gefragt, glaube ich.
Ja. Wird die nicht noch wichtiger, die nächsten Jahre, durch KI und alles Mögliche? Oder wie seht ihr das Thema?
Es braucht, um Online-Vertrauen aufzubauen, aus meiner Sicht immer 2 Elemente. Das eine, also die meisten verlieren sich in dem einen oder dem anderen und finden nicht so die richtige Balance aus beidem. Das erste, wo die meisten reintappen, ist Kompetenz. Das braucht Kompetenz. Aber es gibt auch zu viel Kompetenz, es gibt auch zu viel Fachlichkeit. So, jeder hat auf LinkedIn vielleicht schon was gepostet, wo er sagt, ey, da haben 3 Leute mitgeschrieben, das ist echt top-notch, das ist voll Branchen-Know-how und wir haben uns da voll viel Mühe gegeben und so und das ist voll gut und es resoniert aber nicht. Weil die zweite Zutat fehlt, um Vertrauen aufzubauen, und die ist menschliche Nähe. Und auch da verlieren sich Leute und denken halt, oh, ich habe jetzt nicht unbedingt Lust, meine Kinder zu zeigen und mein Hobby und mein Essen zu posten und so. Weil da gibt's auch gewisse Fallstricke, da gibt's auch Dinge, die sollte ich nicht tun. Die muss auch keiner tun. Aber da die richtige Kombination zu finden, egal wie die Plattform heißt, so, das wird uns immer beschäftigen. Und das wird in der Offline-Welt ein Ding sein, das wird in der Online-Welt ein Ding sein. Ich glaube, wir setzen auf einen Megatrend auf. So, ich habe immer große Visionen, so, aber ich glaube auch dieses Thema, das kann noch richtig groß werden. Das kann noch richtig wichtig werden. Und wenn wir das mal blicken, dass es halt nicht nur um das Fachliche geht, sondern dass wir uns vielleicht, egal wo wir auftreten, als Entscheider, als Wirtschaftspersönlichkeiten, als Politiker, dass wir uns anders präsentieren müssen, dass wir anders auch Dinge zulassen müssen, um Vertrauen aufzubauen, zu halten. So, wir müssen vielleicht anders durchs Leben gehen und vielleicht auch anders mit Kommunikation durchs Leben gehen.
Eins meiner größten Learnings, muss ich sagen, mittlerweile ist, man kann ja durchaus, oder viele sagen ja auch, ich habe es, glaube ich, letztes Jahr auch gesagt, dass Social Media eine Scheinwelt ist. Aber andererseits ist echt eins meiner größten Learnings, dass die Authentizität im Alltag, die du hoffentlich an den Tag legst, auf Social Media eigentlich genauso wichtig ist. Und dann ist es irgendwie erfolgreich. Also irgendwie schaffen es die Algorithmen, die Authentizität zu loben. Ja, wahrscheinlich, weil Menschen die Authentizität auch durch den Bildschirm spüren. Ja, also das Finde ich so faszinierend.
Ist immer eine Frage des Fokus. Ja, ich kann drauf gucken, kann sagen, ah, da sind so viele aktiv und das sind Dampfplauderer und die posten nur Mist und die beweichen sich nur selber und das Ego es sprudelt irgendwie bei den allen. Das ist alles richtig.
Mhm.
Aber es gibt auch noch einen anderen Teil der Realität und vielleicht ist es eine kleinere Menge an Leuten in dieser Stichprobe. Aber die Frage ist einfach sozusagen, was will ich? Was sind meine Ziele? Wie will ich rüberkommen? Und will ich dieses Instrument Social Media neben all dem, was da nicht gut läuft, will ich es für das nutzen, für meine Zwecke? Für unser Unternehmen, für meine Karriere.
Ich kann sagen, ja.
Ja, du bist auf einem guten Weg. Auf einem guten Weg. Überleg mal, wie alt bist du jetzt, Sascha?
35.
35, überleg mal, das machst du noch 5 oder 10 Jahre. Dann kannst du so ein bisschen der Stephen Bartlett für den Finance-Bereich sein, ja, neben Kai Hesselmann. So, also es kommt da wirklich, du bist auf einem guten Weg, du machst die richtigen Dinge, all sowas hier. Mega.
Vielen Dank fürs Feedback, Moritz, und vielen Dank für die Einblicke in, glaube ich, ein Thema, was nicht jeder auf dem Podcast erwartet, was aber, glaube ich, für jeden, der hier zuhört, wahnsinnig relevant ist.
Ich hoffe es.
So, und das waren jetzt mal Einblicke in den Bereich Social Media, der sich ja gefühlt zumindest manchmal mit der trockenen Finanzwelt nicht so richtig verträgt. Aber ich glaube, der Podcast hat dazu beigetragen zu zeigen, dass sich das sehr, sehr wohl verträgt. Und wenn auch ihr jetzt weiterhin solche spannenden Einblicke haben möchtet, dann schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Finance Data People. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen.